Wir haben es gerade gehört, ungeimpft, Covid-positiv, was nun? Es gibt die verschiedensten Gründe, warum sich Menschen impfen lassen oder eben auch nicht. Und ja, wenn ich nicht geimpft bin, kann ich mich infizieren, aber mittlerweile wissen wir auch, dass ich mich infizieren kann, wenn ich geimpft bin. Und deshalb ist dieses Thema für uns alle relevant. Kann ich mich auf den Fall vorbereiten, dass ich an Covid erkranke? Und wenn ja, wie kann ich das tun? Stellen wir uns zunächst mal ein paar Fragen. Ist Covid-19 unheilbar? Nein. Sind wir schutzlos dieser Erkrankung ausgeliefert? Nein. Haben wir ein Immunsystem, was es mit diesem Virus aufnehmen kann? Ja. Und wisst ihr was? Das ist eine gute Nachricht. Wie gut bin ich vorbereitet für den Fall, dass ich dieses Testergebnis habe und dann auch in dem Zustand bin, wie die Dame hier auf diesem Bild? Wenn ich positiv getestet werde und zusätzlich auch noch krank bin, dann habe ich zwei Probleme. Ich bekomme einen Absonderungsbescheid, heißt Quarantäne für mindestens 10 Tage. Mir geht es schlecht, ich fühle mich schwach, ich habe Schmerzen und ich fühle mich krank. Das ist der denkbar schlechteste Augenblick, um über Vorsorge nachzudenken. Deshalb wollen wir uns heute gemeinsam ein paar Gedanken darüber machen, um im Fall aller Fälle nicht völlig im Regen zu stehen. Aber bevor wir uns mit der Hausapotheke im Einzelnen beschäftigen wollen, möchte ich euch motivieren, euren Vitamin-D-Spiegel einmal zu Hause zu testen, und zwar bevor ihr krank werdet. Viele wissen gar nicht, dass man das zu Hause machen kann. Die meisten denken, man muss zum Hausarzt gehen, und in diesen Zeiten möchte das niemand gerne tun. Ihr könnt einfach bei Google eingeben, Vitamin-D zu Hause testen. Ihr seht es hier, der Test kostet 23,66 Euro, wenn man einzeln kauft 24,90 Euro. Und man muss nichts weiter tun, als einmal mit einer Lanzette in die Fingerwehre zu pieken, 3 Tropfen Blut auf ein Testkärtchen zu tropfen, das Ganze wieder zurückzuschicken und ihr bekommt nach 3 Tagen euer Ergebnis. Ich habe dann einen Selbsttest gemacht und habe im Krankenhaus selber meinen Vitamin-D-Spiegel überprüfen lassen und parallel dazu diesen Test gemacht, weil ich wissen wollte, wie genau ist der denn. Und ich kann euch bestätigen, er ist auf 1 Nanogramm genau. Also ihr könnt euch auf dieses Ergebnis verlassen. Denn wie wollt ihr wissen, wo ihr steht und wie wollt ihr wissen, wie ihr dosieren wollt, wenn ihr gar nicht wisst, wie euer Spiegel überhaupt aussieht? Man hat in Studien festgestellt, dass ein Vitamin-D-Spiegel von über 30 Nanogramm pro Milliliter den Blutdruck senkt. Das Risiko für Herzinfarkt und die Sterblichkeit danach vermindert. Das Risiko für Diabetes Typ 1 und 2 senkt. Die Arteriosklerose positiv beeinflusst. Allergien hemmt. Autoimmunerkrankungen positiv beeinflusst. Ja? Also Leute mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, passt auf euren Vitamin-D-Spiegel auf. Es lindert Multiple Sklerose. Wir haben hier eine Schwester unter uns, ich will sie jetzt nicht namentlich nennen, weil ich nicht gefragt habe, ob ich das darf, die hat eine MS, die saß im Rollstuhl und sie hat hochdosiert Vitamin D eingenommen und sie läuft hier wieder rum und sie dient uns. Das ist ein fantastisches Zeugnis. Und das, worauf ich jetzt eigentlich hin möchte, Vitamin D regt die Produktion von körpereigenen Antibiotika, sogenannten Defensinen und antimikrobiellen Proteinen an, die Viren und Bakterien bekämpfen können. Stellt euch vor, Gott hat uns ein Heilmittel gegeben, die Sonne, die dafür sorgt, dass über das Hormon Vitamin D in unserem Körper Antibiotika gebildet werden. Wir sind nicht schutzlos ausgeliefert, aber dem Vitamin D wird viel zu wenig Beachtung geschenkt. Wenn Vitamin D das bereits bei 30 Nanogramm pro Milliliter tut, dann kann es das erst recht bei 80. Wir sollten also einen hochnormalen Zielwert anstreben und uns nicht mit der Untergrenze zufrieden geben. Ich beobachte immer wieder in der Klinik, dass Patienten mit Long-Covid-Syndrom Werte unter 20 Nanogramm pro Milliliter aufweisen. Und bei den Adipositas-Patienten ist es noch schlimmer. Da sind die Werte unterirdisch. Deshalb auch der Zusammenhang, dass diese Patienten ein größeres Problem bekommen. Ich habe noch keinen beatmeten jungen Patienten ohne Vorerkrankung mit einem Vitamin-D-Spiegel von 80 positiv beatmet auf einer Intensivstation gesehen. Ich meine, mag sein, dass es jemand anders gesehen hat, ich nicht. Vitamin D verhindert nicht, dass ich mich infizieren kann, aber es beeinflusst maßgeblich, wie schwer mein Verlauf sein wird. Wir haben also als Ungeimpfte ein Tool in der Hand, unsere Prognose im Krankheitsfall deutlich zu verbessern. Das ist also etwas, was wir vorbeugend tun sollen. Bitte nicht erst dann, wenn ihr Fieber habt und positiv getestet seid, weil es dauert seine Zeit, bis man den Spiegel in therapeutischen Bereichen hat. Wenn man jetzt feststellt, man hat einen zu niedrigen Spiegel, dann sollte man mit hochdosierten Vitamin D arbeiten, und zwar in einer Kombination mit Vitamin K2. Vitamin D ist ein Hormon, was unseren Calciumphosphatstoffwechsel anregt, und wir möchten nicht, dass das Calcium in der Niere landet, sondern am besten in den Knochen. Und das erreichen wir, wenn wir das kombinieren, ja, Vitamin D und K2. Es gibt sowohl als Kapselform als auch in Tropfenform. Ich empfehle lieber die Tropfenform zu nehmen, damit ich von niedrigen Werten in höhere Werte komme, sonst muss man wirklich eine ganze Menge Kapseln schlucken. Und die Frage, die sich natürlich daraus sofort ergibt, ist immer, und welche Dosis muss ich jetzt nehmen? Das kann man so pauschal nicht beantworten, weil ja jeder auf einem anderen Level ist. Darum habe ich darauf hingewiesen, bitte bestimmt euren Vitamin-D-Spiegel, damit ihr wisst, wo ihr überhaupt steht. Und es gibt ein sehr schönes Hilfsmittel, ja? Das seht ihr hier. Ihr könnt im Internet eingeben Vitamin-D-Rechner. Dort kann man für 10 Euro pro Jahr, das kann man zahlen, kann man ausrechnen, was habe ich für einen Ausgangswert, was möchte ich für einen Zielwert, hier empfehle ich 80, welches Präparat nehme ich ein, ja, wie viele Einheiten sind da drin, und dann spuckt der Computer aus, so und so viel Tropfen oder so und so viel Kapseln über einen Zeitraum von 2 Wochen, damit ihr den Zielwert erreicht habt, und dann wird uns gesagt, wie viel wir dann weiternehmen müssen, damit wir diesen Erhaltungsspiegel halten können, damit wir den Schutz aufrechterhalten können. Also diese 10 Euro sind gut angelegtes Geld. So, welche Symptome bieten die Corona-Patienten? Ich arbeite momentan mit einer ganzen Reihe von Geschwistern, die erkrankt sind, und was kommt, ist Fieber, unterschiedlich von 38 bis 39,5 ist alles vertreten. Sie klagen über starke Kopf- und Gliederschmerzen und über eine ausgeprägte Schwäche. Viele sagen, selbst wenn sie schwere Operationen hatten, so eine Schwäche haben sie noch nie erlebt. Sie klagen über Müdigkeit, über Halsschmerzen, nicht alle, aber manche. Geruchs- und Geschmacksverlust wird beklagt, manchmal sogar Durchfall, Husten und selten, aber es kommt vor, auch Atemnot. Wir orientieren uns jetzt mal an diesen Symptomen und schauen mal, was wir jetzt in unsere Hausapotheke einpacken sollten. ACC akut kennt ihr sicherlich, das ist eigentlich ein Hustenlöser, ist es immer noch, aber ACC hat als Acetylcystein noch eine schöne Nebenwirkung, diesmal eine gute Nebenwirkung, und zwar stimuliert es die Produktion von körpereigenem Glutathion. Glutathion ist ein Tripeptid, das aus den Aminosäuren Glutamin, Cystein, Glycin von unserem Körper selber gebildet wird. Und das ist unser stärkstes körpereigenes Oxidationsmittel. Und das kann reaktive Sauerstoffspezies unschädlich machen. Und es steuert unsere weißen Blutkörperchen und stärkt damit unser Immunsystem. Es gibt es als Brausetabletten, morgens eine halbe, abends eine halbe in einem Glas Wasser auflösen. Was sollte noch in unserer Hausapotheke zu finden sein? Zink. Zink ist ein Spurenelement, das die Funktion von Vitaminen und Enzymen beeinflusst und das sich ebenfalls sehr positiv auf das Zellwachstum und das Immunsystem auswirkt. Das heißt, wir können damit unser Immunsystem sehr gut unterstützen. Ich nehme es prophylaktisch einmal täglich, im Krankheitsfall zweimal täglich. Unizink ist Zinkaspartat, es ist magensaftresistent, daher sehr gut verträglich. Es enthält keine Laktose, ist glutenfrei und frei von künstlichen Farbstoffen, auch für Diabetiker gut geeignet. Vitamin C. Ja, kann man über Nahrungsmittel aufnehmen, aber fragt man die Leute, die krank waren, die essen nichts mehr. Die haben keinen Appetit und keinen Geschmack und die fühlen sich nur noch müde und die können gar kein Essen sehen. Also Vitamin C sollte unbedingt in der Hausapotheke vorrätig sein. Optimal wäre sogar liposomales Vitamin C, das ist fettlöslich, das kann der Körper speichern, das ist normalerweise nicht der Fall, weil Vitamin C sonst eigentlich wasserlöslich ist. Wenn ihr wasserlösliches Vitamin C benutzt, dann bitte dreimal täglich 1000 Milligramm, denn bei jedem Toilettengang wird es leider wieder entsorgt. Was auch in der Hausapotheke nützlich wäre, das ist Zystus. Zystrose ist ein Infektblocker, wird als Lutschtablette angeboten in der Apotheke, kriegt man übrigens auch über Amazon und kann angewendet werden im Mund-Rachenraum und dient zur Vorbeugung sowie zur begleitenden Behandlung von Erkältungskrankheiten, Viruserkrankungen, bakteriellen Infektionen der Atemwege und insbesondere solcher, die durch grippale Infekte verursacht werden. Bitte wehrt den Anfängen. Wenn es anfängt zu kratzen im Hals, trinkt erstmal ordentlich Wasser und fangt an, so ein Ding zu lutschen. Wartet nicht erst, bis es richtig losgeht. Ja? Dann sollte in der Hausapotheke Wasserstoffperoxid vorrätig sein. 3%ig, kleine Flasche, ist nicht teuer. Im Übrigen haben wir eine PDF gemacht, wo ich das alles schön der Reihe nach aufgeschrieben habe. Das kann abgefordert werden bei Amazing Discoveries, aber ihr dürft selbstverständlich Fotos machen. Und nur, dass ihr jetzt nicht in Panik geratet, dass ihr die ganzen Sachen nicht so schnell mitschreiben könnt. Ja? Also die Covid-Viren haben ja die Angewohnheit, dass sie sich im Rachen vermehren. Und wir werden immer angehalten, die Hände zu desinfizieren. Das ist sicherlich nicht unsinnig, aber warum nicht nur die Hände, sondern einfach den Rachen? Nehmt ein Glas Wasser, nehmt einen Esslöffel von dem Wasserstoffperoxid und gurgelt damit. Dann desinfiziert ihr auch schon den Rachen und ihr könnt die Keimzahl schon deutlich mindern. Grapefruit-Extrakt ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das aus den Kernen der Grapefruit gewonnen wird. Der Hauptstoff ist Naringin. Es hat starke antimikrobielle Eigenschaften und ist damit ein pflanzliches Antibiotikum, das nicht nur bei bakteriellen Infektionen Wirkung zeigt, sondern eben auch bei Viren und sogar bei Malaria. Und hier sollte 3x2 Tabletten, also 3x 500 Milligramm eingenommen werden. Ich habe es als Malaria-Prophylaxe verwendet. Als ich es dann meinen AIDS-Kindern geschenkt habe, habe ich die Malaria bekommen. Es hat also wunderbar funktioniert. Habe ich immer in meiner Hausapotheke stehen. Hier kommt der nächste Viruskiller. Artemisia annua. Das ist der chinesische Beifuß. Oder auch unter dem Namen Wermut bekannt. Ja? Dieser Tee ist hochwirksam, aber auch sehr bitter. Ich habe ihn ebenfalls in Afrika kennengelernt und als Prophylaxe und Therapie bei Malaria erfolgreich eingesetzt. Und im Infektionsfall sollte man dreimal täglich eine Tasse trinken, nach Anleitung. Wenn man trockene Kräuter hat, 5 Gramm verwenden, mit 250 Milliliter kochendem Wasser übergießen, 15 Minuten ziehen lassen, dann den Tee trinken. Wenn man frische Blätter hat, viele ist übertrieben, aber einige Geschwister ziehen sich diese Bäume bereits selber und haben diese Pflanze zu Hause. Wenn man also die frischen Blätter verwendet, dann bitte 25 Gramm verwenden. Und noch ein Tipp, diese Seite www.anamed.org kann ich sehr empfehlen zu lesen. Ich habe persönlich Kontakt gehabt mit dem Dr. Martin Hirt. Der baut das Ganze an, er ist Pharmakologe und völlig verzweifelt, dass dieses wunderbare natürliche Medikament nicht in der Therapie eingesetzt wird. Ist hochwirksam, ganz spannende Internetseite. Und die Leute von Anamed, die bauen das Artemisia an und von dort kriegt man die reinste Form, weil die verwenden nämlich nicht die Stiele und die Zweige, sondern nur die Blätter. Und damit ist der Artemisin-Gehalt am höchsten in diesem Präparat. Ja, man kriegt dieses Artemisia annua im Internet, aber der Reinheitsgrad ist halt unterschiedlich, das muss man halt nur wissen. Was sollte noch in unserer Hausapotheke vorrätig sein? Das ist hier ein ganz nützliches kleines Instrument, nennt sich Pulsoximeter. Damit kann ich einfach an der Fingerkuppe messen, wie ist die Sauerstoffsättigung und wie ist meine Herzfrequenz. Und jemand, der Covid hat, wird feststellen, dass die mit der Zeit runtergehen kann, und zwar auch in kritische Bereiche. Normalerweise sollte sie sich zwischen 95 und 99 bewegen, die Sauerstoffsättigung. Und die Herzfrequenz ist natürlich auch super, wenn ich das überwachen kann, wenn ich Fieberbäder mache. Ja, dann muss ich hier nicht tasten, sondern kann das auch gleich damit überbrücken. Wenn ich jetzt dauerhaft Werte unter 95 Sättigung habe, Fieber dabei habe, Schmerzen habe, Husten habe, dann bitte scheut euch nicht, auch ins Krankenhaus zu gehen. Wartet nicht zu lange. Das kann wirklich gefährlich werden. Ja. Das ist auch ein interessantes Gerät, wo jetzt jeder denkt, Covid und Einlauf. Ja, das ist hier ein Irrigator, damit kann man Einläufe machen. Und das andere ist ein Ohrspülball, damit kann man wunderbaren Klistier machen. Ich erkläre nachher noch warum. Wir müssen noch was anderes zeigen. Natürlich sollte man ein Thermometer bei sich haben. Sehr schön sind die neuen Infrarot-Thermometer, die man kontaktlos benutzen kann, bei Kindern hervorragend, aber auch beim Erwachsenen. Man kann damit die Raumtemperatur messen und auch gleichzeitig die Wassertemperatur. Bei einem Fieberbad ganz hervorragend, wenn man sowas hat. Was sollte jetzt noch in unserer Hausapotheke bzw. in unserer Küche zu finden sein? Zitronen, Knoblauch, Zwiebeln, Honig, medizinische Kohle, Eukalyptusöl, bekommt man in der Apotheke, Orangen, Grapefruit, Kartoffeln und Salz. Was man damit alles machen kann, haben wir in der PDF zusammengeschrieben, die ihr euch dann gerne abfordern könnt. Ja? Gott hat uns eine Anweisung gegeben. Er hat uns nämlich eine fantastische Gesundheitsbotschaft geschenkt. Reine Luft, Sonnenschein, Mäßigkeit, Ruhe, Bewegung, die richtige Ernährung, die Anwendung von Wasser, Vertrauen, Leute, Vertrauen in die göttliche Heilkraft. Das sind die wahren Heilmittel. Ein jeder sollte die Heilkräfte der Natur kennen und wissen, wie sie anzuwenden sind. Es ist wesentlich, die Grundsätze zu verstehen, welche die Krankenbehandlung einschließt, und man sollte sie auch anwenden. Halt, ich bin zu weit. Um dem Patienten die günstigen Bedingungen zur Genesung zu gewähren, auch ein Zitat von Ellen White, sollte das von ihm bewohnte Zimmer groß, hell und freundlich sein, wo reichlich Sonnenschein desinfiziert übrigens, vorhanden und gute Luft stets gesichert werden kann. Als Krankenzimmer sollte das Zimmer im Haus gewählt werden, welches am besten diesen Forderungen entspricht. Viele Häuser haben keine besonderen Vorkehrungen für richtige Ventilation. Es ist schwierig, dieselbe herzustellen. Aber man sollte sich die größte Mühe geben, das Krankenzimmer so anzuordnen, dass Tag und Nacht ein frischer Luftzug hindurchgehen kann. Ich weiß nicht, ob ihr den Erfahrungsbericht von Ellen White kennt. Sie hat 2 Kinder gehabt mit Lungenentzündung. Eins hat sie verloren und das zweite hätte sie beinahe verloren. Aber weil das Fenster nicht dicht geschlossen hatte und ein Spalt offen war und Sauerstoff reinkam, hat Gott ihr im Traum gezeigt, dass sie durch diesen Sauerstoff dieses Kind nicht verloren hat. Und schon Florence Nightingale wusste, dass wir lüften sollen bei den Kranken. Das sind so ganz simple Basics, aber sie funktionieren. Bitte vertraut eurem Gott und probiert das aus. Schmerzmittel Wasser. Ich empfehle im Krankheitsfall, jede Stunde ein Glas Wasser zu trinken. Stellt euch einen Kurzzeitwecker, ihr vergesst das sonst. Und Leute, die krank sind, die haben Fieber, die schwitzen, die sind müde, die haben Kopfschmerzen, die haben gar keine Lust zum Denken. Stellt euch den Wecker, trinkt Wasser. Die meisten meiner Patienten sind alle dehydriert. Ja, und dann wundern sie sich, sie haben keinen Sauerstoff und sie haben kein Wasser und essen wollen sie auch nicht. Wo soll die Energie herkommen? Ja? Versucht mal ein Feuer zu machen ohne Sauerstoff. Und es ist übrigens noch ein ganz angenehmer Nebeneffekt, dass wenn wir Wasser in so hohem Maße trinken, dass die Schmerzen weniger werden. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit hätte, könnte ich noch mehr sagen, aber geht nicht. Okay, ich habe vorhin von dem Irrigator gesprochen. Das ist eine erste Hilfemaßnahme. Achtet mal darauf, wenn ihr krank werdet, jetzt unabhängig von Covid. Wenn wir eine Infektionskrankheit haben, fangen wir eigentlich damit an, dass wir erstmal Obstipation bekommen. Und so können wir dem Darm gewaltig auf die Sprünge helfen, indem wir einen kurzen Einlauf mit 250 Milliliter warmem Wasser machen und die Stuhlentleerung fördern. Das verschafft dem Immunsystem enorme Kapazitäten, denn 80% des Immunsystems ist im Darm und wir können auf diese Weise helfen. Und das gilt ganz besonders dann, wenn jemand einen Magen-Darm-Infekt hat, Erbrechen hat, Durchfall hat. Ich habe das selber erlebt mit meinen 3 Kindern. Wir sind früh morgens aufgewacht, es kam oben, es kam unten, ich wusste gar nicht, wo ich zuerst hinspringen sollte. Ich habe für mich den Einlauf gemacht, die Kinder wollten natürlich nicht. Und ich stand nach 24 Stunden wieder auf der Matte und konnte mich um die Familie kümmern und die Kinder haben noch 3 Tage gebraucht. Es beschleunigt die Heilung ungemein. Vergesst das nicht, probiert das aus. Ja? So, dann zum Thema Fieberbäder. Fieberbäder sind sehr effektiv, aber mit Vorsicht zu genießen. Wenn der Patient nicht herzkrank ist und die Körpertemperatur nach Möglichkeit 38 Grad nicht übersteigt, bei manchen Patienten würde ich mich auch bis 38,5 trauen, dann kann man ein Fieberbad mit denen machen. Aber nur, wenn eine gesunde Begleitperson anwesend ist. Und da wird es schon schwierig, weil wir haben ja viele Leute, die alleinstehend sind und in der Quarantäne darf dann niemand kommen und darf helfen. Macht das bitte nicht alleine. So ein Fieberbad ist sehr effektiv, ja, aber auch sehr anstrengend, schon bei Gesunden. Und wenn ihr dann so geschwächt seid und das alleine probiert, ihr kommt nicht mehr aus der Wanne raus. Ja, ihr könnt euch umbringen damit. Das also bitte nicht. Und nur wenn der Ehepartner nicht krank ist und selber vor lauter Schwäche kaum noch kriechen kann, dann kann man es machen. Aber wenn der andere auch schon kränkelt, bitte nicht machen. Das Wichtigste beim Fieberbad ist der kühle Kopf. Und hier werden die meisten Fehler gemacht. Die meisten denken, es reicht, einen kalten Lappen auf die Stirn zu legen. Das reicht bei Weitem nicht aus. Nehmt bitte ein Handtuch, was wenigstens so lang ist, faltet das dreimal, zieht das durch eiskaltes Wasser, wringt es aus, legt es hinter den Hinterkopf und wickelt es so über die Stirn. Dann habt ihr einen kalten Turban. Das ist ganz, ganz wichtig, dass der Kopf kalt bleibt, weil das ist unsere Schaltzentrale und unsere Nerven bestehen aus Eiweiß. Und wenn wir nicht wie bei dem Eierkochen dort alles denaturieren wollen und dann da oben ein Blackout bekommen, dann müssen wir den Kopf kalt halten. Und wenn man den Kopf richtig kalt hält, dann kann man das Fieberbad auch sehr, sehr lange ausdehnen. Ja, das hängt immer von der Herzfrequenz ab. Ihr seht, da ist das mit dem Pulsoximeter super. Man sollte aufpassen, dass die Herzfrequenz nicht über 120 geht, sonst wird es zu hart für den Patienten. Dann das Ganze abbrechen. Keine kalten Wadenwickel bei Fieber. Ja, ihr lest richtig. Das ist ein Zeugnis, was mich fasziniert hat, von Ellen White. Sie sagt hier, als ich ein krankes Kind in Obhut hatte, wurde mir folgendes Licht gegeben, das mir wiederholt gegeben wurde. Wende am Kopf kein Eis an, sondern kaltes Wasser. Aber heiße, feuchte Kompressen über Darm, Magen und Leber senken das Fieber. Dies wird das Fieber viel schneller senken als kalte Wadenwickel. Kalte Anwendungen haben nur zur Folge, dass das Fieber schneller wieder steigt. Diese Anweisung wurde mir wieder und wieder gegeben. In manchen Fällen mögen Eisanwendungen berechtigt sein, aber meistens sind sie nicht angebracht. Hat der Kranke noch Lebenskraft, wird das Blut vom Körper dorthin gesandt, wo es kalt ist. Doch oft hat das System keine Kraft, um dies mehr zu steuern. Verwendet heißes Wasser auf dem Bauch. Und in 9 von 10 Fällen wird es ein erfolgreicheres Werk verrichten, als es Eis tun kann. Ich habe das ausprobiert. Es funktioniert und es ist für den Patienten deutlich angenehmer, der sowieso schon Schüttelfrost hat und sich elend fühlt, dass er was Warmes, Feuchtes, Heißes auf den Bauch bekommt, als was Kaltes, Feuchtes an die Beine. Ja? So, wenn wir jetzt kein Fieberbad machen können, aus welchen Kontraindikationen auch immer, dann können wir alternativ ein Kontrastfußbad machen. Nehmt einfach 2 Fußwannen, die eine Wanne füllt ihr mit 40 Grad heißem Wasser, die andere mit 14 Grad. Steckt die Füße 3 Minuten in das heiße Wasser, 30 Sekunden in das kalte Wasser, wechselt so 6 bis 8 Mal hin und her und ihr gebt dem Immunsystem einen enormen Schub. Ja, und das kann man auch noch leisten, wenn es einem nicht so gut geht. Und man kann nicht ertrinken dabei. So. Ja, ihr lacht. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Ich wünsche jedem, dass er in diesen Zeiten gesund bleibt. Aber wenn ihr krank werdet, vertraut euch diesem Arzt an. Es gibt keinen besseren. Und ich habe mich gefragt, warum werden jetzt so viele Adventisten krank? Könnte es sein, dass Gott uns gerade lehren möchte, ihm zu vertrauen und schon mal in kleinen Dingen zu versuchen, seine Heilmittel anzuwenden, um Erfahrung mit ihm zu bekommen und festzustellen, Meine Güte, Gott ist in den kleinen Dingen ganz groß. Wir haben nachher nur noch diese Seile. Wir müssen glauben, was wir lesen. Und das bedeutet nicht nur, ich kenne die Zeugnisse, sondern das bedeutet, ich probiere das aus. Ich habe Erfahrungen. Und Erfahrungen kann euch niemand wegnehmen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Gott segne euch.